Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Dienstag, den 6. Juli und ich bin Mary Abdelaziz Ditzo. Künstliche Intelligenz und die Finanzwelt. Zwei Bereiche, denen viele Analysten bis vor kurzem wohl nur einen harmlosen Flirt unterstellt hätten. Mittlerweile hat sich aus dieser Kombination jedoch eine nachhaltig stabile und vor allem endorphingetriebene Beziehung entwickelt. Von Algorithmen gesteuerte Anlagestrategien werden in der Finanzszene immer beliebter und tatsächlich auch erfolgreicher. Das deutsche Fondshaus DWS und der Vermögensverwalter Akatis zum Beispiel haben mit ihren KI-gesteuerten Fonds jeweils rund 45% Rendite erwirtschaftet. Ohne Zweifel ein Erfolg und Anlass genug, mehr darüber zu erfahren. Ist die Maschine wirklich der bessere Fondsmanager? Und wie treffsicher sind die bislang entwickelten Algorithmen? Kevin Endler ist KI-Chef bei Akatis und gleich zu Gast bei uns im Podcast. Und aus aktuellem Anlass blicken wir heute noch auf die neuesten Entwicklungen im Ölstreit. Der Konflikt zwischen Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten über eine Ausweitung der Ölproduktion zieht sich jetzt schon mehrere Tage hin. Naja, und eine Lösung, die ist immer noch nicht in Sicht, ganz im Gegenteil. Jetzt hat die Organisation Erdöl exportierender Länder, also kurz OPEC, die Verhandlungen auch noch abgebrochen. Der Ölpreis ist daraufhin deutlich gestiegen, aber mehr dazu gleich von unserem Rohstoffexperten Jakob Blume. Doch bevor wir alle Konzentration auf die KI lenken, schalten wir jetzt erstmal die geballte Finanzexpertise aus Fleisch und Blut in die Sendung. Unser Finanzredakteur Ingo Narad lässt den heutigen Börsentag für uns Revue passieren. Ingo, was war denn heute so los an den Börsen? Was ist dir aufgefallen?
Erstmal danke für das Fleisch und Blut. Wir reden tatsächlich noch als lebender Organismus, nicht als KI an dieser Stelle. Antwort auf deine Frage, was fiel dir auf? Was ist des Deutschen liebstes Kind? Der Computer mit vier Rädern drunter. Wir nannten das früher Auto. Die Kurse der Autobauer waren am Dienstag im Rückwärtsgang. Da wirkten die Meldungen vom Wochenanfang nach, dass die Produktion in diesem Jahr sinken wird. Im MDAX war mehr Kontrast. Bei Sartorius, also Pharmasektor, lief es prächtig. Der Laborausstatter wird wohl in diesem Jahr noch bessere Geschäfte machen als gedacht. Das trieb den Kurs gleich mal ein paar Prozent nach oben. Aber Shop-Apotheke? Ab in den Keller. Die Online-Apotheke fehlen die Mitarbeiter. Und wenn die nicht so liefern können wie bestellt, oh je, da fährt der Kurs gleich mal ein Zehntel nach unten. Aber es geht noch mieser, ganz woanders. Erst vor ein paar Tagen ging in den USA Didi an die Börse. Ein chinesischer Taxidienstleister. Jetzt ermittelt eine chinesische Behörde wegen Datenschutzverstößen. Folge, der Kurs kracht ein Viertel runter. Echt bitter.
Absolut. Lass uns nochmal zurück nach Deutschland kommen und damit dann auch zu den allgemeinen Wirtschaftsdaten. Haben die etwas bewirkt?
Ich könnte jetzt antworten wie ein typischer Ökonom, tue ich auch. Ja und nein. Nein, weil es keine Auswirkungen auf die Kurse gab. Ja, weil genau das widerspiegelt, was die Investoren denken. Worum geht's? Es gab am Dienstag zwei Wirtschaftsmeldungen. Einmal die Auftragseingänge der deutschen Industrie im Mai, außerdem die Konjunkturerwartungen für Juli. Beide Zahlen waren überraschend schwach. Und wenn die Anleger dann nicht erschrecken, heißt das nur, herzlich willkommen in der Nachpandemiewelt. Wir haben verstanden. Wir kommen zurück in die Normalität.
So, und wenn wir das jetzt mal weiterdrehen, was heißt das denn jetzt für die Börsen mit einem Ausblick verbunden?
Alles in Butter. Klingt jetzt nicht so sonderlich fachkundig, stimmt aber trotzdem. Die Wahrheit liegt ja im Einfachen. Auch wenn uns das als Börsianer nicht zufriedenstellt. Wir haben ja zwei Neigungen. Die eine zu intellektuell anspruchsvollen Analysen, je komplexer, desto besser. Die andere ist die zu morbiden Crash-Thesen. Und jetzt fällt einer aus diesem binären Schema und wagt zu sagen, alles in Butter. Das ist dann fast peinlich, so als würde man in einer Gruppe Klimaaktivisten oder Vegetarier schreien, ich liebe mein Steak. Aber die großen Vermögensverwalter wie BlackRock, UBS, JP Morgan sagen es ja auch so einfach. Wenn auch im Fachjargon, Doppelpunkt. Die Wirtschaft normalisiert sich, die Zinsen bleiben tief, Zinsanlagen rentieren real, also nach Abzug der Inflation, negativ. Es bleibt nur die Aktie, Ende der Geschichte. Und deshalb bleiben die Börsen auf Rekordkurs. Ich würde jetzt gerne noch was Schlaues und Tiefsinniges dranhängen, aber mehr ist da nicht.
Ingo, deine Fantasie ist sage und schreibe Gold wert. Herzlichen Dank für dein Börsenupdate. Jetzt folgt ein kurzer Beitrag unseres Sponsors. Wir sind gleich wieder da.
Der Fokus war sehr stark auf den Anleihenmärkten.
Never waste a good crisis.
Welche Auswirkungen an den Finanzmärkten, wenn man sich mal die sogenannte Peak-to-Trough-Performance anschaut?
Hallo, mein Name ist Philipp Gestakis. Ich bin Chefanlagestratege bei der Hypo Vereinsbank. Mein Job ist es, jeden Tag erneut abzuwägen, welche Anlagestrategien wir in unseren Vermögensverwaltungen verfolgen. Dabei ist es gleich, ob es um monatliche Sparpläne, die Altersvorsorge oder um größere Vermögen geht, die Sie nachhaltig für Ihre Firma oder Nachkommen investieren möchten. Wir sind für Sie da, mit unserer Erfahrung, mit unseren Angeboten und mit kompetenten Kollegen, die sich jeden Tag Gedanken darüber machen, was für Sie wichtig ist. Dafür sind wir rund um die Uhr am Puls der Wirtschaft und der Finanzmärkte. Wir halten die Folgen der Pandemie genauso im Blick wie Rohstoffpreise, Handelskonflikte oder aktuelle politische Ereignisse. Und die drängendsten Fragen, die sich Unternehmer, Investoren und interessierte Hörer dazu stellen, die beantworte ich zusammen mit Andreas Rees, unserem Chefvolkswirt, alle zwei Wochen in unserem HVB Marktbriefing Podcast. Hören Sie doch mal rein. Mehr dazu auf hvb.de/marktbriefing.
Die Ölproduktion der erweiterten sogenannten OPEC-Plus-Allianz sollte eigentlich schrittweise über 5 Monate um rund 2 Millionen Barrel pro Tag ausgeweitet werden. Ja, dieser Deal sollte letzten Donnerstag abgeschlossen sein, aber daraus wird erstmal nichts, denn Abu Dhabi blockiert. Was genau das heißt und alle neuesten Entwicklungen zum Ölpreis besprechen wir jetzt mit unserem Rohstoffexperten Jakob Blume in Zürich. Jakob, warum stellt sich Abu Dhabi hier so quer? Also was sind die Motive?
Ja, die Vereinigten Arabischen Emirate wollen erreichen, dass sie selbst mehr Öl fördern können. Dahinter steht, dass das Land in den vergangenen Jahren ziemlich stark in eigene Ölinfrastruktur investiert hat und die jetzt einfach nicht nutzen kann, weil die OPEC seit Jahren die Fördermenge begrenzt für alle Mitgliedstaaten. Und mittlerweile ist der Preis so hoch, dass sich das Land sagt, so jetzt möchten wir gerne die Früchte unserer Investitionen ernten können und deswegen blockieren sie weitere Förderbeschränkungen.
Ja, und das wirkt sich ja tatsächlich auch auf den Ölpreis aus. Wo steht er denn aktuell, Jakob? Und was glaubst du, wie wird sich der Ölpreis in der kommenden Zeit entwickeln?
Aktuell steht der Ölpreis für den wichtigsten Referenzpreis in Europa bei ungefähr 77 Dollar pro Barrel, etwas darunter. Aber kurzfristig kann es nochmal weiter aufwärts gehen mit dem Ölpreis. Das liegt daran, dass durch diese Blockade des Deals vorerst gar keine zusätzliche Ölmenge dem Markt zur Verfügung gestellt werden kann. Und das kann eben dafür sorgen, dass Öl kurzfristig knapp wird. Etwas darüber hinaus, über die nächsten Wochen, kann es durchaus sein, dass der Zusammenhalt in der OPEC einfach so gering ist, dass die Länder anfangen zu machen, was sie wollen und einfach Öl so viel fördern, wie sie können. Und dadurch kann eben der Markt ein Stück weit von Öl überschwemmt werden. Das bedeutet also, dass dem Markt mehr Öl zur Verfügung gestellt wird, als er eigentlich benötigt.
Und welche Folgen hätte das denn wiederum für Deutschland?
Ja, wir sind natürlich stark abhängig von Ölimporten. Heizöl, Benzin und auch wichtige Industrievorprodukte hängen natürlich ganz stark am Ölpreis. Wenn sich jetzt kurzfristig bestätigen würde, dass der Preis nochmal deutlich ansteigt auf 80 oder gar 85 Dollar, dann könnte es sein, dass wir hier zumindest auch für eine kurze Zeit nochmal eine steigende Inflationsrate sehen. Da hatten viele Experten ja erwartet, dass wir da im Juni so den Höhepunkt gesehen haben, aber vielleicht wird sich das auch nochmal nach hinten verschieben. Das heißt, davon, wie dieser Streit ausgeht innerhalb der OPEC, hängt eben auch für die deutsche Wirtschaft einiges ab.
Ja, und was genau, das behältst du für uns im Blick in den kommenden Wochen, da sprechen wir uns sicher nochmal dazu. Erstmal für den Moment herzlichen Dank für deine Infos und liebe Grüße nach Zürich.
Danke, tschüss.
Der deutsche Vermögensverwalter Arcatis forscht seit vielen Jahren im Bereich künstliche Intelligenz und Geldanlage und hat mit eigenen computergesteuerten Fonds bereits Erfolge erzielt. Mit dem KI-Chef der Firma, Kevin Entler, sprechen wir jetzt über Chancen und Risiken dieser noch speziellen Form der Anlagestrategie. Herr Entler, wichtigste Frage zuerst. Ist die Maschine der bessere Fondsmanager?
Oh, das ist schon mal eine sehr gute Frage. wenn es darum geht, viele Daten auszuwerten, dann ist die Maschine sicherlich besser zu gebrauchen als der Mensch. Auch wenn es darum geht, unemotionaler zu handeln, das ist sicherlich auch jedem verständlich. Und die Maschine wird da auch nie müde, ne? Also es ist jetzt nicht so der Fondsmanager, wenn er vielleicht nach dem Mittagessen noch große Entscheidungen treffen muss und schon in den Halbschlaf fällt. Da ist die Maschine dann besser. Die ist qualitativ immer gleichwertig, kommt immer auf das Einsatzgebiet drauf an. Aber beide haben ihre Daseinsberechtigung natürlich.
Ja, und mit Emotionen haben Sie schon einen guten Punkt angesprochen. Den greife ich gleich nochmal auf. Eine Sache, die mir aufgefallen war. Ich meine, man muss solche Erfolge, würde ich behaupten, wie in der Anmoderation erwähnten, 45% der Rendite auf einen ihrer Fonds, die muss man ja auch immer ins Verhältnis setzen. Ne? Ich meine, es gibt sicher auch viele Fondsmanager aus Fleisch und Blut, die solche Renditeerfolge auch leisten können. Klammer auf, das ganze letzte Jahr war ja geprägt von hohen Renditen durch eben verschiedene Aktienhypes, wie beispielsweise Big Tech, Klammer zu. Ja. Also war es einfach insgesamt ein starkes Renditejahr oder sind die von Ihnen genutzten Algorithmen einfach verdammt gut geworden?
Die sind erstaunlich gut geworden. Ich glaube auch, dass die Maschinen in dem Sinne einen Vorsprung haben gegenüber den Menschen, weil die sich ja immer noch weiterentwickeln können. Ich glaube, der Mensch kann halt das, was er kann, die Maschine. Ich glaube, da haben wir noch viel Luft nach oben, was wir da machen können. Insbesondere bei dem Fonds bin ich sehr zufrieden, weil wir da eigentlich gegenüber unserer Benchmark sehr neutral laufen. Und was ja letztes Jahr sehr gut gelaufen ist, ist halt der ganze Technologiebereich, wie Sie es jetzt gerade gesagt haben. Und die Maschine läuft da sehr neutral auf diesen ganzen Ebenen. Und dementsprechend, wenn wir uns da vergleichen, das sind dann in dem Bereich noch andere Tech-Investoren da, aber so ein breit aufgestelltes globales Portfolio, das sieht man da nicht in der Rangliste.
Dann lassen Sie uns gerne mal konkret werden. Mhm. Also wie verlässlich, wie treffsicher sind Ihre Algorithmen und wie genau funktionieren sie?
Ja, vielleicht fangen wir mit dem zweiten Teil an, mit der Funktionsweise. Mhm. Was ich da ganz gerne als Beispiel rannehme, ist eigentlich, weil das ja auch davon geprägt ist, wie lernt denn der Mensch oder wie lernt ein Kind? Das ist eigentlich mein Lieblingsvergleich, weil die Maschinen sind im Grunde genommen wie kleine Kinder. Hab selber 2 Töchter, 1 und 3 Jahre alt, deswegen kann ich da ganz gut mitreden.
Aber ob ich jetzt kleinen Kindern unter Umständen einen Tausenderbetrag in die Hand gebe, weiß ich nicht so richtig.
Nee, das natürlich nicht. Das natürlich nicht. Nein, es ist eher der Startpunkt, also wegen der Funktionsweise. Der Startpunkt ist, die Kinder müssen erstmal lernen, die Maschinen müssen auch erstmal lernen. Das heißt, wir brauchen sehr viele Trainingsbeispiele. Mhm. Bei einem Kind ist es so, wenn wir da jetzt Hunde und Katzen auseinanderhalten wollen würden, würden wir ihr halt ganz viele Beispiele halt zeigen. Und das ist ja dann so ein iterativer Prozess. Dann macht es mal einen Fehler. Dann muss man sozusagen als Elternteil dann ja auch sagen, was falsch gelaufen ist oder verbessern. Und dieser iterative Prozess, den macht man halt so lange, bis man denkt, okay, die Tochter ist jetzt treffsicher in Katzen und Hunde identifizieren. Und ähnlich macht man das bei der Maschine auch. Klammer auf, viel, viel datenaufwendiger. Der Mensch ist viel, viel besser im Lernen von einzelnen Aufgaben. Bei den Maschinen brauchen wir immer noch enorme Datenmengen, um sozusagen eine Aufgabe lernen zu können. Und was das Thema Verlässlichkeit angeht, wenn denn dann so eine Aufgabe gelernt ist, dann kann man dann zum Beispiel hingehen und kann halt Daten zeigen, die Maschine oder das, um bei dem Kinderbeispiel zu bleiben, die das Kind noch nie gesehen hat, beispielsweise 50 Katzen und 50 Hunde. Und wenn meine Tochter es dann halt hinkriegt, 90% der Tiere richtig zu identifizieren, dann sind sie halt eben deutlich über dem Zufall von 50%. Mhm. Und ähnlich kann man das dann eben bei der Maschine auch machen. Ja, also je nachdem, was sie dann für eine Aufgabe versuchen, der Maschine beizubringen.
Okay, aber wenn wir jetzt bei dem Kinderbeispiel bleiben und das mal weiterdrehen, heißt, ja, das Kind ist irgendwann erwachsen und dann braucht es die Eltern nicht mehr. Heißt, das Gleiche gilt für den Algorithmus, irgendwann braucht es den Mensch nicht mehr?
Da gibt es durchaus Dinge und Ideen, dass quasi Maschinen dann wiederum neue Maschinen entwickeln, quasi eigene Maschinenkinder.
Jetzt wird es unheimlich.
Ja, ja. Also, aber Sie haben schon recht. Also im Grunde genommen, wenn die Maschine ausgelernt hat, wobei an sehr vielen Stellen dann sozusagen so ein Rahmenwerk dann eben auch für die Maschine gesetzt ist, in der sie halt handeln kann, die Maschine, dann handelt sie da eigenmächtig und trifft auch eigene Entscheidungen. Das ist ja auch der Charme. Also das ist sozusagen alles, was wir ja sonst bisher im Kapitalmarkt sehen, sind ja in irgendeiner Form menschliche Regeln, die irgendwo implementiert sind. Also wenn dies geschieht, dann tue das oder halt nach Bauchgefühl oder was es da sonst noch für Regeln gibt sozusagen. Ja.
Okay. Wo ist der Haken bei der Geschichte? Ich meine, wenn der Algorithmus immer treffsicher wäre, bräuchten wir doch ja relativ bald keine realen Anlagestrategien mehr, oder?
Ja, jetzt muss man dazu sagen, das eingangs erwähnte Beispiel mit Hunden und Katzen ist eine sehr stabile Aufgabe. Nur um es jetzt mal in Vergleich zu setzen zum Finanzmarkt. Bei uns in der Finanzwelt sind die Regeln nie konstant. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt ein Kurs-Gewinn-Verhältnis alle Aktien danach sortieren kann, immer in die besten investiere und da kriege ich immer tolle Ergebnisse raus. Das ist natürlich Quatsch. Das funktioniert mal eine Zeit lang, dann funktioniert es mal wieder nicht. Das heißt, wir sind in einer dynamischen Welt. Die Hunde und Katzen, die sehen hoffentlich immer relativ konstant gleich aus. Das heißt, die Maschine tut sich an der Stelle viel, viel einfacher, die Muster zu lernen und wir müssen da keine großen Adjustierungen sozusagen vornehmen. Die Finanzwelt, auch noch ein schwieriges Problem, ist natürlich nicht irgendwie replizierbar. Mhm. Bei mir jetzt konkret in der Anwendung habe ich halt ein Aktienuniversum, ich habe was beschränkt ist, wie viele gelistete Firmen haben wir, naja, vielleicht 10.000, 15.000. Sie haben nur eine sehr kurze Historie, in Anführungszeichen, um so künstliche Intelligenzalgorithmen zu trainieren. Das heißt, man muss sich sehr, sehr viele Sachen einfallen lassen. Und in den Details sind dann halt auch sehr spezialisierte Manager dann teilweise auch besser. Ja, das muss man auch einfach ganz, wie Sie jetzt sagen, ganz ehrlich sagen. Wenn es wenige Trainingsbeispiele gibt, dann brauchen Sie aktuell mit künstlicher Intelligenz und diesen Algorithmen erst gar nicht anfangen zu arbeiten.
Okay. Andere Frage. Gab es schon mal eine Situation, in der Sie sich bewusst gegen die Empfehlung Ihres Algorithmus entschieden haben?
Nein, das haben wir tatsächlich haben wir nicht und haben wir auch nicht vor. Also die zwei Fonds, die wir da aktuell managen, da ist es so, dass die Entscheidungen sozusagen aus der Maschine rauskommen und wir die auch nicht überschreiben. Also man hat sicherlich eine Meinung zu dem einen oder anderen Thema, aber sie machen ja dann auch Tests und so weiter. Und wenn sie dann sozusagen jetzt wieder menschlich da reingreifen, weil sie denken, sie wissen was besser. Das ist übrigens auch, gibt's auch verschiedene Beispiele, wo das auch schon ziemlich in die Hose gegangen ist, wo das Leute gemacht haben. Mhm. Dann führen sie so ein bisschen auch ihr ganzes Testen ad absurdum. Also in dem gesteckten Rahmen, den der Mensch ja vorgibt für die Maschine, da bin ich 100% davon überzeugt, dass die Maschine da die bessere Entscheidung trifft als ich.
Mhm. Okay. Wie sieht es eigentlich mit Themen wie Cybersecurity aus? Ich meine, ist doch bei Ihnen sicherlich sehr hochgeschrieben, oder? Wenn man da mal sich vorstellt, dass sich da jemand reinhängt in den Algorithmus, das kann doch auch mal richtig schief gehen, oder?
Ja, also natürlich ist das bei uns in der Firma ist das ein Riesenthema, Cybersecurity. Ist so ein bisschen die Frage, wie man sich das halt vorstellt, wie sowas gehackt wird. Also im Grunde genommen ist ja, wenn dann die Maschine sozusagen trainiert ist, ist das im Grunde genommen wie ein ganz normales Programm, was Sie auf Ihrem PC ausführen. Das heißt, am Ende vom Tag brauchen Sie halt irgendwie einen geschützten Raum, einen geschützten PC von außen. Und Sie müssen halt auch gucken, was auch ein großes Sicherheitsproblem ist, jetzt abseits vom Algorithmus, dass die Daten halt auch weiterhin sauber bleiben. Weil da können Sie natürlich sehr viel Schaden mit anrichten, wenn die Daten manipuliert werden. Weil man sagt immer so schön, es ist so ein typischer Spruch auch in dem Bereich, Garbage in, Garbage out bei den Modellen. Also wenn sie da irgendwie Mülldaten sozusagen reinschaufeln, die Maschine gibt ihnen dann trotzdem eine Vorhersage oder irgendwas Schlaues hinten raus. Es ist dann halt leider nicht treffsicher, was dann da rauskommt. Also man muss an verschiedenen Stellen sozusagen mit Cybersecurity sich auseinandersetzen.
Hm. 2019 wurden, meine ich, 90% aller Wertpapier- und Derivate-Transaktionen von Algorithmen durchgeführt. Und da meine Frage an Sie, welche Arten von Aktionen sind das denn? Oder anders gefragt, werden die großen Multimillionen-Investments, so nenne ich es jetzt mal, auch über solche Algorithmen abgeschlossen? Oder ist das Vertrauen da noch nicht so weit?
Doch, das ist tatsächlich so. Das ist aber dann jetzt eine ganz, ganz andere Aufgabe als die wir jetzt halt in der Firma haben. Aber wenn Sie jetzt verschiedene ausführende Broker da befragen, da haben sie natürlich verschiedene algorithmische Ausführungsvarianten. Da wird dann halt auf den Orderbüchern geguckt, wie viele Aktien gehen da gerade um und so weiter und erkenne ich da halt Muster, um eine bessere Ausführung für den Kunden quasi zu erzeugen. Und das gibt es ganz, ganz viel. Ja, also wir haben ja jetzt gerade eben auch die Zahlen gesagt. Also ist nicht unbedingt, dass sozusagen 90% aller Transaktionen von der Maschine sozusagen getriggert wurden. sondern die Ausführung von den Orders. Das ist, wird viel mit Maschinen gemacht, ja.
Das heißt aber konkret, dass das Vertrauen doch schon, also auch bei den Menschen, die sehr viel Geld anlegen möchten, in die Maschine mittlerweile groß genug ist.
Ja, also mittlerweile ist das viel, viel einfacher geworden. Die Akzeptanz ist auch viel, viel größer geworden. Also selbst bei uns hier intern, wir haben ja so ein klassisches aktives Portfolio-Management und dann halt jetzt hier diesen Bereich künstliche Intelligenz. Und am Anfang wurde das sicherlich noch mit Argwöhnen beobachtet, was dann da rauskommt. Mittlerweile, wenn dann so eine Umschichtung kommt, da guckt man dann schon auch mal als aktiver Manager rein, auch was hat denn die Maschine da jetzt ausgesucht und vielleicht lohnt sich da ein weiterer Blick ins Portfolio. Also ich glaube, mit den.
Also, das heißt, interne Wettkämpfe zwischen Mensch und Maschine bei Ihnen.
Oh, das, ja, also zum, wie gesagt, es hat ja beides seine Daseinsberechtigung. Mhm. Deswegen glaube ich keine Sorge, dass da jetzt irgendjemand seinen Job verliert. Aber natürlich ist es ein Anreiz, sich auch zu vergleichen, klar. Weil am Ende vom Tag muss man ja auch ganz klar sagen, wenn die KI keine Performance bringt, dann wird sie es auch schwer haben. Also nur mit dem Thema jetzt sozusagen zu Investoren zu gehen, das reicht eben auch nicht aus. Die Leute wollen natürlich auch Ergebnisse sehen. Und daran wird auch die KI gemessen. Ja,
ja, das denke ich mir. Wenn ich mir die Anlegerwelt aber jetzt mal so anschaue, ne, sie war ja selten so emotional getrieben wie in den letzten Monaten, auch mit Blick auf die vielen, vielen neuen Anleger, die seit Corona eingestiegen sind. Und klammern wir hier mal die aktuelle Kleinanlegerrevolution in Foren wie Wall Street Bets aus. Also Anleger sind von Überzeugungen getrieben. Die möchten individuell entscheiden. Auch die Überbewertungen vieler Aktien sprechen ja genau diese Sprache. Ist das nicht ein Hindernis für algorithmengetriebene Fonds?
Was die Bewertung angeht, kommt drauf an, auf was für einem Datenset gearbeitet wird. Also wir haben ja, wenn ich jetzt auch wieder auf die zwei Fonds da eingehe, also der eine, den Sie ja am Anfang genannt haben, der arbeitet zum Beispiel nur auf den Fundamentaldaten von den Firmen. Also sprich alles, was Sie halt im Jahresbericht an Daten finden, Umsätze, Gewinne, Dividenden. Das heißt, die erkennt sehr, sehr gut, wie die Bewertung von den einzelnen Firmen ist. Also, und das macht sie auch erstaunlich gut. Auf der anderen Seite, wenn Sie jetzt den anderen vornehmen, der ist das komplette Gegenteil davon. Der macht nämlich genau das, was Sie jetzt gesagt haben, auf Plattformen wie Reddit, StockTwits, Twitter, zu schauen, wie ist die Anlegerstimmung bei diesen Firmen und wertet das dann sozusagen semantisch dann halt auch aus. Und gibt uns ein Stimmungsbild pro Aktie im Grunde genommen. Das heißt, da kann man auch, dann kommen auch genau diese hochemotional diskutierten Aktien raus, wie Tesla oder eine Virgin Galactic oder ja, also alles, was das Herz begehrt. Ja.
Ja, und vor allen Dingen ist es ja tatsächlich auch so, ich stelle mir vor, das ist das Schwierigste am Ganzen, wenn solche unvorhersehbaren Dinge passieren, ne? Wie zum Beispiel der letzte Crash letztes Jahr im März. Das ist ja nichts, wo ein Algorithmus irgendwie ad hoc mit umgehen kann, oder? Da muss ja wahrscheinlich der Mensch eingreifen, auch das dauert wieder, dann muss da irgendwie umprogrammiert werden, so stelle ich es mir vor.
Ja, es gibt Kollegen in dem Bereich, die sich auch darauf spezialisiert haben, gerade so Crashs abzufangen. Das haben die auch letztes Jahr sehr, sehr gut gemacht und im Vorhinein dann auch die Aktienquote runtergefahren. Als Gegenbeispiel jetzt bei uns, ich gebe der Maschine zum Beispiel gar keine Möglichkeit, die Kasse überhaupt kennenzulernen. Sie muss immer voll investiert sein. Mhm. Das heißt, meine Maschine hätte jetzt auch überhaupt nicht die Möglichkeit, sozusagen dem Ganzen zu entfliehen. Es soll immer sozusagen sich relativ gegenüber dem Aktienmarkt vergleichen. Und da sehen Sie jetzt auch schon, es kommt sehr, sehr stark darauf an, was Sie mit der Maschine sozusagen erreichen wollen. Mhm. Aber ich bin bei dem Punkt relativ skeptisch. Ich bin ja vom Hintergrund her Mathematiker und es gibt halt sehr, sehr wenig, historisch gesehen, sehr, sehr wenige große Crashs, die sie sozusagen, um jetzt wieder den Brückenschlag zum Anfang zu machen, wo man die Maschine überhaupt drauf trainieren kann. Also wenn Sie jetzt der Maschine da drei Crashs zeigen, IT-Bubble, Finanzkrise und von mir aus letztes Jahr, ja, da brauchen sie keine künstliche Intelligenz für.
Ja, verstehe. Gut, da müssen Sie mir jetzt zum Schluss nochmal, damit wir alle mit einem guten Gefühl rausgehen aus dem Interview, müssen Sie mir nochmal sagen, wenn ich als Anlegerin einen gewissen Betrag investieren möchte, warum sollte ich das über einen KI-gemanagten Fonds machen?
Ja, mit den wichtigsten Vorteilen einmal enorme Kapazitäten, Datenmengen auszuwerten. Es trifft intelligente Entscheidungen, genauso wie sie es der Maschine beibringen. Und das macht sie komplett emotionslos, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, ohne Qualitätsverlust.
Alles klar, Herr Entscher, das war ein spannendes Gespräch, so ganz emotionslos dann doch nicht, aber vielleicht an den richtigen Stellen. Herzlichen Dank für die Information.
Dankeschön auch.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Sendung. Wenn Sie diesen Podcast unterstützen möchten, na dann schauen Sie doch einfach mal kurz in Ihre Podcast-App, denn dort haben Sie die Möglichkeit, uns zu bewerten und damit zur Verbreitung des Formats beizutragen. Und hier nochmal der Reminder an unsere E-Mail-Adresse today@handelsblatt.com. Hier können Sie jederzeit Fragen, Lob oder Kritik loswerden. Unser Redaktionsschluss für heute war wie gewohnt um 16 Uhr und der Producer der heutigen Folge ist Florian Högerle. Das war's für den Moment von uns. Ihnen wünschen wir jetzt einen entspannten Feierabend oder wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Bis bald.
Bist du auf der Suche nach Inspiration und Netzwerkmöglichkeiten? Dann ist das Summer Camp der Handelsblatt Media Group genau das Richtige für dich. Treffe über 800 EntscheiderInnen, nimm an interaktiven Workshops teil und werde Teil der einzigartigen Camp Community. Wir wollen gemeinsam mit dir die Zukunft unserer Wirtschaft gestalten und aktuelle Herausforderungen angehen. Erfahre mehr und sichere dir noch heute dein Ticket auf hmg-summercamp.de.